Jedes Mal, wenn ich aufbrechen will von der Arbeit irgendwo hin, denke ich immer, Paul, plan tomorrow today.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute geht's um Selbstständigkeit, um Freiheit und um Realität. Mein Gast ist Paul Weinreich, Gründer von Unico, einer Plattform, die Freelancing neu denkt und die nächste Generation von Selbstständigen unterstützt. Paul weiß, was es bedeutet, eigene Ideen groß zu machen. Er kennt die Chancen, aber auch die Zweifel. Und genau darüber sprechen wir heute. Warum entscheiden sich immer mehr Menschen gegen die klassische Karriere? Und was braucht es wirklich, um als Freelancerin durchzustarten? Welche Mythen über Selbstständigkeit halten sich hartnäckig und was ist das, was niemand sagt? Und was bedeutet berufliche Freiheit, wenn man plötzlich für alles selbstverantwortlich ist? Diese Folge ist für dich, wenn du über einen eigenen Weg nachdenkst, aber noch nicht weißt, wie du anfangen sollst. Oder wenn du schon mittendrin bist und dich fragst, geht da noch mehr? Herzlich willkommen im Career Club, Paul. Schön, dass du da bist.
Hallo Julia, ich freue mich hier zu sein.
Paul, für alle Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und wie ist es zur Gründung von Unico gekommen?
Ja, das ist eine ziemlich, wie soll ich sagen, nicht lineare Geschichte. Ja, ich bin Paul, 35, habe unweit von hier vom Studio tatsächlich auch mein Studium begonnen. Und in dieser Zeit ging auch die Geschichte von Unico los, damals noch als Freelance Junior. Es kam tatsächlich daher, dass ich als Umzugshelfer, es klingt jetzt ein bisschen komisch, während des Studiums gearbeitet habe und die Freiheit toll fand, mir selber ausdenken zu können, wann ich jetzt arbeiten möchte und wann nicht. Also sprich in der Klausurenphase ein bisschen weniger, am Anfang des Semesters ein bisschen mehr. Und ja, das habe ich einfach sehr genossen, diese Freiheit. Und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall mal so am ersten Freelancing-Job gelandet. Da habe ich so ein paar Excel-Tabellen gebaut hier für eine städtische Instanz. Und habe gedacht, so Mensch, das ist ja toll, das ist ja genau diese Freiheit von diesem Umzugshelfer-Job. Aber dazu eben auch noch ein bisschen mehr Kohle, um es ehrlich zu sagen. Und auch natürlich ein bisschen mehr Anspruch und dem, was ich da im Studium auch sonst so gemacht habe. Ging damals über so eine Studentenvermittlung auch, die wir damals hatten. Und da kam E-Mail rein, Paul, morgen Poppenbüttel, 2 Stunden kannst du oder nicht. Ab nach Horn, 4 Stunden. Also man muss dann immer so ein bisschen abwägen, ob es gelohnt hat oder nicht.
Ja.
Und dann kam ich auf jeden Fall zu dieser Freelancer-Stelle zur ersten. Und das fanden sowohl meine ersten Auftraggeber sehr interessant, da ich natürlich als Studierender damals auch noch relativ günstig war für jemand, der da irgendwie Excel programmiert hat. Ich glaube 40 Euro die Stunde oder irgendwie sowas habe ich genommen, was aber auf der anderen Seite natürlich als Studentenjob der absolute Wahnsinn war. So hatte ich irgendwie in beiden Richtungen viel Nachfragen. Also einmal KommilitonInnen, die gefragt haben so, hey, wie geht das? Wie macht man sich selbstständig? Und auf der anderen Seite auch die Unternehmen, die gesagt haben, hey, gibt's nicht noch mehr von deiner Sorte? Sehr super.
Ja.
Brauchen wir gar kein McKinsey mehr. Nicht ganz.
Ja, okay.
Aber genau, das war so ein bisschen der Ursprung. Dann begann das eigentlich mit einem Tumblr-Blog, also wo wir einfach durch ein paar Artikel erklärt haben so, hey, so machst du dich selbstständig, darauf sollst du achten. Das einmal eins des Freelancing, was für ein Freelancing-Typ bist du? Also da hatten wir ziemlich viel an Content.
Yeah.
Das hätte aber alles nichts genützt, wenn die deutsche Bürokratie nicht so kompliziert wäre und der Leitartikel Ausfüllhilfe zum steuerlichen Erfassungsbogen nicht bei Google so durchgestartet wäre. Und genau dadurch hatten wir dann plötzlich recht viel Traction auf diesem Blog.
Durch diesen Beitrag ist das so, hat so viel Aufmerksamkeit einfach dann, echt?
Ja, noch über Jahre. Also noch heute macht dieser eine Artikel, glaube ich, mehr Seitenaufrufe als alle anderen mittlerweile 250 zusammen. Also es ist einfach, weil ja deutsche Bürokratie auch erklärenswürdig ist, glaube ich, kann man da rausnehmen. Und genau, wie kam es jetzt von diesem Freelance Junior Blog dann irgendwann zu Unico? Ein bisschen vorgespult haben sich dann immer mehr FreelancerInnen natürlich auch bei uns eingefunden durch die ganzen Artikel und haben teilweise auch angeboten, ehrenamtlich da ein bisschen was zu machen. Also sprich, der erste Dev meint so, hey, können wir nicht noch Profile haben? Vielleicht wäre doch ganz cool, wenn das hier schon so auf einem Ort ist. Jemand, der SEO gemacht hat, hat uns auch nochmal ein bisschen Tipps angeboten und so hat sich so ganz organisch daraus was entwickelt. Und ja, 1-2 Jahre später war das dann Jobboard. Also da konnte man Unternehmen für einen 29,99 oder absolutes Premium-Paket für 249 € im Monat ein Inserat schalten.
Ja.
Und dann eben die damals noch ausschließlich studentischen FreelancerInnen, also das war damals auch so unsere USP, für Aufträge gewinnen. So lief das länger, also eher so als Hobby während meines Masterstudiums in Leipzig.
Ja.
In einer Woche wirklich ein sehr großer internationaler Konzern, der mit A anfängt und im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und ja ein größeres Schienenunternehmen aus Deutschland, so würde ich es jetzt mal beschreiben, quasi in einer Woche auf uns zugekommen sind mit Aufträgen. Und da haben wir dann zum ersten Mal gedacht, so, das ist ja vielleicht auch eine Firma, was wir da gemacht haben. Und so kam es dann zur GmbH-Gründung, sind jetzt gerade 6 Jahre alt geworden vor einer Woche. Genau, das war der Ursprung.
Wahnsinn, cool, wie sich das so ergeben hat. Und da war es aber vorher immer noch einfach nebenher. Also es war keine Firma, es war wie so eine freiberufliche Tätigkeit, die ihr irgendwie gemacht habt oder ja.
Genau, also wir waren eine GbR, da waren auch diverse Personen mal drin, dann mal wieder draußen. Also das ging durch einige Gesellschafterverträge damals in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und genau, dann wurden wir zur GmbH, hatten zugegebenermaßen, um ein bisschen weiter zu erzählen, auch noch gar kein Geschäftsmodell, sondern einfach nur diese Prinzip Hoffnung, Mensch, wenn große Companies zusammenarbeiten wollen, dann wird das ja schon irgendwie auch ein Unternehmen ergeben können. Und dann hat sich dann tatsächlich nochmal so ein zweiter wichtiger Moment war dann der Beginn der Corona-Pandemie tatsächlich, weil wir plötzlich sehr, sehr viele Presseanfragen hatten zu dem Thema, wie arbeiten jetzt Studierende überhaupt? Und dann war plötzlich ein ganz anderer Fokus darauf, also die klassischen Jobs, nehmen wir jetzt mal Festivals, Promotion, Bar, mit einem Mal plötzlich nicht mehr existent waren und dann auch viel, viel mehr junge Leute auf die Idee kamen, ja gut, dann muss ich halt jetzt irgendwie Content schreiben oder was mit Social Media machen oder anfangen zu programmieren. Und in dem Moment haben wir dann gedacht, so okay, jetzt müssen wir auch mal ein Geschäftsmodell entwickeln und haben natürlich im ersten Moment klassisch MVP irgendwas hingefaked, aber es hat dann funktioniert und daraus hat sich dann so langsam entwickelt zu einer echten Firma.
Ach cool, aber also wirklich so from scratch und dann hochgezogen.
Genau.
Wow. Hast du das alleine gemacht oder?
Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Co-Founder, der von Anfang an dabei ist. Wir hatten dann auch relativ früh natürlich erste PraktikantInnen und auch erste Angestellte und auch gerade die jetzt mit am Anfang da dabei waren, die haben schon sehr, sehr viele Funktionen übernommen, die auch so ziemlich GründerInnen-esque waren, sage ich mal. Also das war kein Solo-Erfolg von mir.
Und erzähl mir mal, was bietet Unico jetzt an?
Ja, es gab tatsächlich so einen gewissen Wandel. Also ich habe ja schon erzählt, mit Studis ging es damals los als Freelance Junior und irgendwann haben wir aber einfach gemerkt, einmal so aus NutzerInnen-Sicht, so Mensch, unsere ganzen treuen NutzerInnen, die studieren ja alle gar nicht mehr, ist jetzt doof, sollen wir die jetzt rausschmeißen? Und auf der anderen Seite haben wir dann auch ehrlicherweise gemerkt, so romantisch die Idee war, die Projekte, die jetzt von Studierenden neben dem Studium gemacht werden, die sind meistens relativ klein, also jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch nicht so wahnsinnig. Ja, interessant.
Ja.
Natürlich auch alles ein bisschen aufwendiger, weil die Personen natürlich auch weniger Erfahrung haben im Freelancing. So hat sich das dann alles entwickelt, quasi zu einer modernen, jungen Freelancer-Community, die wir haben. Aber sind jetzt gar nicht mehr auf diese Studis fixiert, quasi in dem Teil. Und was uns ausmacht, ist, dass wir quasi kein Marktplatz sind, wo man sich einfach registriert, sondern als Freelancer oder Freelancerin bewirbt man sich bei uns in einem Prozess. Da geht es jetzt auch natürlich einmal darum, dass die Skills passen, dass das Profil interessant ist, aber auch darum, dass wir in diesem Bereich nicht schon 900 FreelancerInnen haben, weil es uns natürlich wichtig ist, dass die FreelancerInnen, die bei uns sind, auch Projekte erhalten. Also läuft bei uns sehr persönlich, also Unternehmen gegenüber sagen wir ganz klar, wir haben diese ganze Marktplatztechnologie und auch ja KI schießt mich tot, alles da, aber uns geht es schon immer noch um eine persönliche Beratung, eine persönliche Vermittlung dabei und das unterscheidet uns, glaube ich, auch, oder bin ich mir ziemlich sicher, von anderen Plattformen auf dem Markt.
Ach, okay, spannend. Und habt ihr bestimmte Schwerpunktbereiche, die ihr Unternehmen anbietet oder seid ihr komplett offen und sehr breit aufgestellt?
Also wenn es eine Oder-Frage wäre, müsste ich sagen, komplett offen und frei aufgestellt. Okay. Es ergibt sich aber tatsächlich so ein bisschen. Also Angebot und Nachfrage haben dann schon dazu geführt, dass ein Drittel der Projekte eigentlich im IT-Bereich ist. Das andere Drittel im Bereich ja Projektmanagement, Marketing, das geht ja auch immer ganz gern so ineinander über und dann der kreative Bereich. Dass wir da mal so Nischenprojekte haben wie, was hatten wir mal Schönes, jemand sollte ein CAD-Modell machen von einem selbstgebauten Kinderspielzeug, was jetzt jemand vervielfältigen sollte. Also das haben wir auch, aber das ist jetzt nicht das Massengeschäft.
Ja, okay, ich verstehe. Also doch sehr breit gefächert, nichtsdestotrotz. Häufig hört man ja oder merkt man, dass viele junge Menschen selbstbestimmter arbeiten möchten, selbstständig sein wollen und immer von ja mehr Freiheiten sprechen. Was ist die Realität und was ist häufig so ein Wunschgedanke da? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also ganz klar, dieses Versprechen, Freelancer, Freelancerin, da steckt das Freier schon drin. Ob das jetzt wirklich per se freier macht, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Also erstmal, also als wir damit gestartet haben, also prä-Corona, war wirklich Diskrepanz zwischen ich arbeite als Freelancer oder Freelancerin versus ich bin festangestellt, natürlich riesengroß. Festangestellte mussten jeden Tag ins Office, alles war ganz streng, man war ja irgendwie auch in Positionen, die relativ klar waren, und durch Corona ist jetzt ja auch passiert, dass eigentlich auch festangestellte Arbeitsverhältnisse eine gewisse Flexibilität haben. Also ja. Ich kenne kaum jemanden mehr, so in meinem Bekanntenkreis, der jeden Tag im Office sein muss. Also da hat sich schon mal so ein sehr, sehr großer Punkt, zum Beispiel diese Option, auch Workations machen zu können, nicht im kühlen Hamburg, du kennst es ja, überwintern zu müssen. Das geht ja mittlerweile auch in vielen festen Berufen. Das heißt, da würde ich schon mal sagen, da ist der Freiheitsbonus gar nicht mal so riesengroß, ja. Aber durchaus noch vorhanden. Und dann muss man natürlich sagen, wenn das gut läuft und man eine super Pipeline hat an Projekten und ausreichend KundInnen, dann kann das sehr, sehr viele Freiheiten schaffen, weil man plötzlich auch anfangen kann, frei die eigenen Preise zu gestalten, frei zu überlegen, was will ich denn jetzt machen und was nicht. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, so was ich so beobachte, das dauert einfach sehr, sehr lange. Also es ist schon ein sehr großer Glücksfall, dass man die feste Stelle hinter sich lässt, als Freelancerin anfängt und dann plötzlich ja in Aufträgen schwimmt. Also das ist nicht die Realität.
Es ist häufig so ein Übergang, oder? Dass man noch vielleicht mit dem Arbeitgeber bespricht, okay, ich möchte noch ein paar Freelancing-Tätigkeiten anbieten, vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich, und dann gibt's da auch so ein, ja, so ein Transit. Und dann merkt man, okay, ist da die Nachfrage nach dem Angebot so hoch? Ist das so?
Ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Und auch empfehlen natürlich. Ja. Also es gibt auch Personen, die machen es dann wirklich von einem auf den nächsten Tag.
Ach so, ich kündige und jetzt fange ich, okay.
Genau, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Nee. Also so ein leichtes Antesten, einfach weil es so einfach möglich ist. Also ich glaube, man muss schon sehr viel Pech mit dem aktuellen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin haben, dass man das gar nicht erlaubt bekommt. Selbst wenn nicht, kann man es vielleicht auch nochmal heimlich ausprobieren. Und naja, dann kriegt man ja schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür, ob einem das jetzt taugt oder nicht. Und da dieser Ursprungsgedanke, den wir damals bei Freelance Junior hatten, da würde ich eigentlich auch immer noch komplett hinterstehen. Dass eigentlich das Studium eine total tolle Zeit ist, um so das Arbeitskonzept auszuprobieren für sich selbst. Weil man natürlich noch in der Regel kein Haus abbezahlt, in der Regel keine Kinder hat und einfach ein bisschen freier ist und vielleicht auch mal einen Monat leben kann, wo man dann ja eben nicht 1.000 Euro, sondern vielleicht nur 200 Euro verdient. Also je nachdem, wie man da aufgestellt ist.
Aber jetzt zum Beispiel bei euch, wenn man jetzt im Studium ist und vielleicht hobbymäßig, ich weiß nicht, programmiert zum Beispiel, aber keine Zertifikate hat oder irgendwie das von den Belegen her nicht auf dem Papier so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, hat man dann überhaupt die Möglichkeit, auch trotzdem als Freelancer zu starten?
Vor 5 Jahren hätte ich mit offenen Armen gesagt, kommt alle her, macht das auf jeden Fall. Also das war ja tatsächlich damals unser Claim. Heute wäre es ein bisschen anders. Also man muss jetzt, also ich meine, es wäre auch ein Paradox, wenn man erst 10 Projekte gemacht haben muss, um überhaupt das erste zu bekommen. Also da schauen wir dann schon, dass auch andere Projekte zählen oder auch das, was man in der Festanstellung gemacht hat. Ganz konkret gucken wir uns dann bei den Freelancern, die sich bei uns auf dem Platz in der Community bewerben, die Profile an. Ja. Ich glaube, es ist auch möglich, sich ein tolles Profil zu machen, was glaubwürdig ist und auch schon Referenzen hat aus anderen Jobs oder dem Studium eben. Aber so ganz so leicht ist es nicht. Also ich würde jetzt nicht hier rausbrüllen quasi im Podcast, Studis der Welt, bitte sofort alle selbstständig machen. Das können wir gar nicht leisten und das könnte dann auch zur Enttäuschung führen. Also da, genau, um so eine Zahl zu nennen, ich glaube, gerade können wir 10% der Bewerbung annehmen auf unserem Marktplatz. Okay. Also das, ja.
Also es ist dann schon auch sehr selektiert, oder?
Ja, also wir wünschten, wir müssten es nicht machen, das ist kein böser Wille, aber wir haben halt auch gemerkt, dass niemand was davon hat, wenn wir jeden Tag 50 neue FreelancerInnen begrüßen und jeden Tag dann ja 10 bis 15 Projekte da sind, die auch oftmals dann natürlich auch an FreelancerInnen gehen, die sich auch auf der, ja, auf dem Marktplatz in der Community Namen gemacht haben, schon viele Bewertungen haben und so weiter. Deswegen probieren wir da so ganz sinnvoll auch zu gucken, in welchen Bereichen haben wir schon sehr viele Freelancer bei uns in der Community, in welchen Bereichen nicht.
Welche Fragen und Unsicherheiten begegnen dir oft bei Menschen, die Freelancerinnen werden wollen?
Also Klassiker ist auf jeden Fall der Stundensatz. Weil da gibt es eine so schön große Range. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie nach dem Studium als Junior irgendwo anfängt, dann hat man schon irgendwie so gefühlt so eine Range von vielleicht 20.000 Euro Jahresgehalt, an dem man sich irgendwie so, weiß ich nicht, orientieren kann. Beim Freelancing gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Quellen. Ne? Dann fragt man irgendwie mal einen Bekannten, ja Mama, mach am Anfang mal 30 Euro, sonst kriegst du sowieso nichts. Dann guckt man in irgendeinem Report, oh, durchschnittlicher Stundensatz von FreelancerInnen in Deutschland liegt bei über 90 Euro. Und dann ist man irgendwann so, was soll ich hier überhaupt machen? Also sprich, da ist eine sehr, sehr große Unsicherheit. Hier würde ich aber auch speziell sagen, ist eigentlich ein Produkt wie Unico ein total schöner Ort, um das auch auszuprobieren, weil man ja verhältnismäßig andauernd Angebote rausschicken kann, wenn man das mal drin ist. Also dann kann man sich im Prinzip 10-mal am Tag bewerben und auch mal so ein bisschen gucken.
Ach, wie ist die Resonanz? Okay.
Genau. Also und ich würde mich dann tendenziell immer von oben runterarbeiten, erstmal mit einem Traumhonorar reingehen und dann dem Realismus quasi folgen.
Okay, und die Unternehmen können das dann annehmen oder ablehnen oder gar keine Resonanz geben, richtig?
Genau, gibt es zwei Wege. Also Unternehmen kommen zu uns, stellen einen Auftrag ein und geben da auch an, wie die Honorarspanne ist. Gibt es ein festes Budget, gibt es monatlichen Retainer, der zu vergeben ist, gibt es einen Stundensatz, wobei die Unternehmen dann selber noch entscheiden können, A, wollen sie das öffentlich machen oder nicht? Wir empfehlen es immer, weil das ist für alle weniger Arbeit, aber trotzdem.
Gibt es viele, die das nicht, ja.
Genau. Und dann gibt es im nächsten Schritt auch noch die Möglichkeit für Unternehmen zu sagen, hey, überflutet mich mit Bewerbungen oder hey, Unico, könnt ihr nicht den ganzen Screening-Prozess für uns machen? Also sprich, dass wir dann ja erstmal eine Vorauswahl treffen, dann in Interviews gehen und dann am Ende wirklich nur noch, ich sag mal, 1 bis 4 KandidatInnen vorstellen für den Job, sodass da die Unternehmen ein bisschen weniger Arbeit mit haben. Vor allem auch deshalb, weil wir gemerkt haben, dass das eine Fähigkeit ist, die in Unternehmen immer so ein bisschen angenommen wird. Ja, das kriegen wir dann schon hin, aber wenn dann da erstmal 20 bis 30 Bewerbungen liegen, führt es oftmals zu so einer Schockstarre und dann sagen sie, oh Gott, das weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich mich entscheiden soll.
Und dann passiert so irgendwie gar nichts erstmal. Dann.
Genau, absoluter Freeze.
Ja. Ja, cool, dass ihr das auch irgendwie dazu noch anbietet. Was unterschätzen viele zukünftige Freelancerinnen oder Freelancerinnen auch fachlich und mental, würdest du sagen?
Also es ist natürlich eine stressige Situation, weil man kennt es vielleicht noch aus dem festen Job. Dann hat man mal ein Performance Review oder auch in der Schule hat man seine Zeugnisse und das ist ja schon irgendwie immer ein leicht emotionaler Tag, weil man so ein direktes Feedback bekommt, mit dem man umgehen muss.
Ja.
Wenn man jetzt als Freelancerin oder Freelancer sich auf Projekte bewirbt, dann hat man dieses Feedback permanent. Also man kann eigentlich so permanent sagen, oh Gott, ich habe mich 10-mal beworben, nichts kommt zurück, was mache ich falsch, weiß ich nicht, bin ich es nicht wert, Freelancerin zu sein? Oder auch, jetzt wird was angenommen, man muss das auch schon wieder challengen, war ich jetzt zu günstig? Also man hat einfach so relativ viel Freiheit, aber dadurch irgendwie auch Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Und das kann natürlich auch sehr, sehr stressig sein in dem Moment. Plus, man hat natürlich auch so Phasen. Also ich habe jetzt auch kürzlich, haben wir so ein Sommerfest gemacht, in Altona mit einigen FreelancerInnen, also wir laden dann auch die Community ein.
Ach, cool.
Und da war auch ein Punkt, der aufkam, Mensch, es läuft gerade so gut bei mir, ich traue dem ganzen Braten nicht so richtig irgendwie. Jetzt habe ich hier gerade irgendwie 8 Projekte parallel. Aber was ist denn, wenn das jetzt mal aufhört? Und das ist natürlich auch eine Sache. Man hat so unterschiedliche Plateaus. Dann hat man vielleicht mal einen Monat, da verdient man, wenn es gut läuft. Jetzt sage ich so eine Zahl, da wollen danach alle FreelancerInnen werden. Aber wir haben auch NutzerInnen, die da 15.000 Euro im Monat abrechnen können auf verschiedenen Projekten. Aber das ist dann auch manchmal für 2, 3 Monate der Fall. Und das führt natürlich dazu, dass man sich auch, was die eigene Finanzplanung angeht, ganz andere Gedanken machen muss, weil man plötzlich mit Mittelwerten arbeiten muss, mit Geld zurücklegen, dann noch Steuern bezahlen. Also es ist schon...
Weil es dann genauso Monate gibt, wo es vielleicht auch nicht so hoch dann ist. Ne? Ja,
und auf
dann
jeden Fall.
Nach 3 oder 4 Monaten hat man sich vielleicht schon ein bisschen dran gewöhnt und dann auf einmal braucht der Kunde vielleicht oder ist einfach dann nicht der Bedarf dann so da. Ja, das ist, stelle ich mir schwierig vor. Und ich muss auch sagen, in der Beratung habe ich es auch häufiger erlebt, dass Freelancer so einen gewissen Druck und auch eine Einsamkeit manchmal verspüren können. Also gerade in diesen schwierigeren Phasen, da fängt so ein bisschen dieses Gedankenkarussell dann an. Wie mache ich es richtig? Mache ich es überhaupt richtig? Ist das mein Weg? Und ja, also gerade wenn man das auch in einer Selbstständigkeit dann macht und nicht nur neben dem Studium, also löst das auch irgendwie einen richtigen Druck aus.
Definitiv. Also auch die Arbeitsweise ist ja dann oft aus dem Homeoffice. Also einige gehen dann auch in Coworking Spaces, aber im Prinzip ist es eben im Homeoffice und dieser Austausch fehlt. Und da probieren wir natürlich auch gegenzuwirken. Also, dass wir dann auch die FreelancerInnen verbinden. Jetzt habe ich erwähnt, wir haben hier ein Sommerfest gemacht, weil FreelancerInnen in der Regel ja auch kein Sommerfest haben. Es war natürlich kein offizielles Sommerfest, weil ich glaube, das darf man in Deutschland sogar gesetzlich gar nicht. FreelancerInnen. Also, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Regeln, die es schwieriger macht, FreelancerInnen im Unternehmen zu integrieren. Und das ist so ein bisschen ja auch eine Krux. Also, die Zusammenarbeit kann eigentlich nur dann gut funktionieren, wenn ein gewisses Maß der Integration auch da ist. Also, man muss sich ja auch auf einer kulturellen Ebene verstehen. Also, man muss ja wissen, was sind die Werte des Unternehmens, was erwarten die, wie wird hier überhaupt gebrieft? Also, wie viel soll ich frei denken? Wie viel wird mir vorgegeben? Und ja, das ist immer ein bisschen schwierig, da die richtige Balance zu finden, tatsächlich. Und ja, so diesen Heimathafen. Dafür sind wir natürlich auch angetreten mit Unico, da die FreelancerInnen auch zu vernetzen und ja, auch mal zusammenzubringen. Eine Sache, komm jetzt mal ein bisschen eingehen. Wir haben auch so ein Programm, Unico in Residence nennt sich das. Da kann man sich auch drauf bewerben und dann können FreelancerInnen einfach bei uns im Büro mit uns zusammenarbeiten. für einen Monat bis drei Monate. Und das ist auch ganz schön. Also für uns ist es natürlich super, weil wir quasi einen permanenten User-Test quasi bei uns am Schreibtisch sitzen haben. Und für die Freelancer ist es natürlich auch sehr interessant, da mal hinter die Kulissen zu gucken und gleichzeitig natürlich auch nochmal so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite
aus und welche Aufgaben sind da so.
Genau.
Okay, spannend. Ja, für euch natürlich auch sehr interessant, ne, zu sehen, okay, wie läuft das eigentlich ab? Was sind häufig Missverständnisse zwischen Unternehmen und Freelancer?
Ich glaube, oftmals scheitert es eher zu Beginn. Also das ist, dass man irgendwie probiert, möglichst schnell in einem Projekt zu starten und dann ist alles nicht so richtig klar definiert und dann läuft das ziemlich früh auseinander. Also ich würde sagen, Kommunikation ist grundsätzlich das größte Problem. Also das ist, glaube ich, relativ selten der Fall, dass die Skills von einer Freelancerin oder einem Freelancer nicht genügen für die vorliegende Aufgabe, sondern dass einfach die Kommunikation nicht klar ist. Und da ist natürlich auch ganz, ganz wichtig jetzt für uns in unserer Rolle, da gleich richtig zu vermitteln, weil wir kennen ja unsere Unternehmen auf der einen Seite und die Freelancer. Wir wissen, wer fragt vielleicht mal ein bisschen zu wenig nach oder wer ist da ganz genau? Denn da geht oftmals ja viel verloren. Also wir haben ja auch mal Dispute natürlich, ne? Mhm. Du wirst jetzt wahrscheinlich vor Schock vom Stuhl fallen, aber das ist schon vorgekommen bei ein paar tausend Vermittlungen. Und da liegt es eigentlich auch meistens daran, dass irgendwie über Arbeitsaufwände nicht kommuniziert wird, wo man denkt, das ist eigentlich so eine leichte Sache, track doch einfach deine Stunden und was du gemacht hast, aber da scheitert es häufig dran oder auch an den Unternehmen. Manche Freelancerinnen machen das dann ganz vorbildlich und dann guckt das Unternehmen halt das erste Mal irgendwie nach 3,5 Monaten rein und dann steht eine große Rechnung an und dann geht's irgendwie los. Also da so eine gewisse Transparenz zu schaffen und sich auch lieber am Anfang mal ein bisschen rückzuversichern, sage ich immer. Also ruhig mal nach einer Woche einfach mal eine kurze Mail, 5 Sätze, das habe ich gemacht, so lang habe ich gebraucht. Schaut euch mal bitte an, wenn ich jetzt 48 Stunden nichts von euch höre, gehe ich davon aus, dass alles passt. Aber da so ein bisschen die Unternehmen zum Glück zwingen.
Ja, okay. Habt ihr auch häufiger schon mal Unternehmen gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, dann passt es nicht. Irgendwie wird hier dieses Konzept von Freelancer-Tätigkeit auch irgendwie dann nicht richtig verstanden und dann passt es vielleicht nicht so?
Ja, definitiv. Also das ist sowieso eine Entwicklung. Jetzt habe ich ja schon erzählt, dass es auf der FreelancerInnen-Seite dann irgendwann diesen Shift gab, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier so ein bisschen, Einlassstopp machen, harte Türsteherin bei uns quasi implementieren, damit wir da quasi auch noch die Übersicht behalten und auch allen gerecht werden können, Qualität. Und das Ganze passiert jetzt auf der Unternehmensseite auch.
Genau
also
so.
Genau, anfangs haben wir da auch jedes Unternehmen schalten und walten lassen.
Ja.
War vielleicht auch ganz cool, weil es irgendwie dem Arbeitsmarkt so ein bisschen reeller dann darstellt und dann die FreelancerInnen auch quasi die Fehler gemacht haben, die es auf dem Arbeitsmarkt gegeben hätte, quasi sich, ich sag dann mal, auch mal auf ein Unternehmen eingelassen, was vielleicht nicht so hyper professionell arbeitet, passiert ja. Und mittlerweile sind wir da auch dran, ja, wirklich sicherzustellen, auch dass es ehrliche Anfragen sind, weil das ist natürlich auch so ein Klassiker. Man wacht, ich kenne ja diese Momente als Geschäftsmann, man wacht auf mit einer tollen Idee und denkt so, ah ja, perfekt, da brauche ich jetzt unbedingt Experten für riesiges Tohuwabohu, dann werden bei uns die Accountmanagerin irgendwie wild gemacht, abends um 10, jetzt muss unbedingt perfekter Freelancer gepasst werden und dann sucht man, spricht mit allen Kandidatinnen, legt die vor und dann ist plötzlich die Sache dann doch nicht mehr so relevant.
Genau. Okay.
Genau.
Ja, und da einfach so ein bisschen, aber man muss natürlich auch erstmal ausprobieren, also klar, dass ihr erstmal für die Unternehmen die Tür so ein bisschen aufmacht, ihr müsst ja auch erstmal wissen, wo sind denn dann die Pain Points und so, also das ist häufig erst, also das eine ist die Theorie und das andere die Praxis und das zeigt häufig dann, okay, wie ist es dann wirklich so. Du hast gerade von Kommunikation gesprochen zwischen Freelancern und Unternehmen. Wie kann man das fördern als Freelancer? Da, also die Kommunikation, klar, man kann offen auf das Unternehmen zugehen, das transparent machen. Hast du da noch genaue und konkrete Tipps, wie man dann, wenn so ein Matching geschehen ist, egal ob jetzt bei Unico oder in einer anderen Konstellation, was wären so die ersten To-Dos als Freelancer, wenn es jetzt so ein Matching gibt? Du hast das Unternehmen, die wollen einen Auftrag, dann was würdest du sagen? Das sind meine Tipps, um loszugehen.
Ja, also ich bin ja generell ein sehr, sehr großer Freund von Checklisten jeglicher Art. Also ob es jetzt die eine universelle Checkliste gibt, die man als Freelancer, Freelancerin hat, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Es sind ein paar Dinge, die man, glaube ich, immer erfragen muss, so ein bisschen. Was ist deine Erwartungshaltung? Wie viele Stunden werde ich hier voraussichtlich arbeiten sollen pro Woche in nächster Zeit? Was ist das Ziel des Projekts? Also nicht nur, was ist das Projekt, sondern was ist das Ziel des Projekts? Weil das wird auch ganz oft irgendwie falsch dargestellt. Dann heißt es irgendwie sowas wie, ja, das und das und das machen. Aber das Ziel ist eigentlich, weiß ich nicht, die Lead-Anzahl einer bestimmten Landingpage zu erhöhen. Und es ist, glaube ich, immer besser, nach dem Ziel zu fragen und nicht nach der erdachten Lösung vom Unternehmen, weil ja meist die Freelancer dann doch noch ein bisschen mehr Expertise in dem Bereich haben. Also es wäre ein bisschen verschenkt, wenn man sie quasi nur als Executor irgendwie einsetzt, die dann einfach nur eine Idee von irgendeiner Führungskraft umsetzen. Ist eigentlich besser, dann mit der Problemstellung zu kommen, glaube ich. So, und so eine Checkliste, die ist dann, glaube ich, von Gewerk zu Gewerk nochmal ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also wenn es jetzt um Designaufgaben geht, sollte man, glaube ich, immer fragen, habt ihr ein Creative Brief? Mhm. Habt ihr, weiß ich nicht, was ist eure CI? Dann kommt es nämlich auch ganz oft raus, dass so eine Sache sehr implizit im Unternehmen da ist und die ganze Zeit so Antworten drohen wie, aber Mann, das sieht doch gar nicht so aus wie auf der Website oder sowas, man hat doch immer runde Kanten. Und dann kann man zu Recht mal nachfragen, ja, runde Kanten, was ist es denn für ein Border Radius, den ihr da gerne hättet? Also wenn man am Anfang die Fragen stellt und auch so ein bisschen nervt, wird es hinten raus auf jeden Fall ein bisschen besser.
Smoother, ja. Irgendwie so ein bisschen einfacher.
Ja. Ich denke, so Checklisten zu entwickeln, wäre eigentlich eine schöne Aufgabe. Vielleicht nehmen wir das mal auf.
Du hast gerade auch das Thema CI angesprochen, natürlich jetzt bei Unternehmen. Und ich komme da gerade zu dieser Frage häufig, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, denken viele, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Website, ich brauche ein Logo. Viele wissen ja, okay, wenn man jetzt eine Marke erstellen will, das sind eigentlich die To-Dos am Anfang, die man... Ist das so, wenn man als Freelancer durchstarten möchte oder sagst du, hey, geh erstmal los und probier erstmal aus?
Ja, also das wird allgemein, glaube ich, überschätzt, die Wichtigkeit des Ganzen, also auch eine eigene Website dann zu haben. Das ist alles schön und gut, aber meistens ist das eigentlich so die Art von Arbeit, wo ich sage, dass das bekommen 99% aller Freelancer irgendwie schon hin, sich dann irgendwie eine Webseite zu organisieren. Mit Hilfe von außen vielleicht auch nochmal ein Branding, aber so das Schwere ist natürlich rauszugehen, erstmal diese Erfahrung zu sammeln. Und aus dieser Erfahrung raus kann man ja meist auch erst das eigene Branding machen. Also es ergibt sich ja manchmal so ganz natürlich, dass man dann startet als Social Media Managerin beispielsweise und irgendwann merkt man ja gut, ich verkaufe ja hier für Instagram und TikTok sowieso gar nichts, die wollen ja alle nur LinkedIn und das ist irgendwie, sind jetzt auch immer ja, Personal Branding Geschichten zum Beispiel. Vielleicht ist das dann genau der Brand, den ich besetzen sollte. Also man muss ja auch da so ein bisschen erstmal den Markt reinhören, was gibt's da, was sind überhaupt die Stärken? Deshalb glaube ich, also ich habe früher auch an vielen Hochschulen immer einen Vortrag gehalten, ich erinnere mich noch daran, an diese Folie, die ich immer hatte mit der Sichtbarkeit, dass es wichtig ist, dass man gefunden wird und ich glaube, das ist auch wichtig, also man sollte gefunden werden, aber ich behaupte, wenn man jetzt ein LinkedIn-Profil hat, aus dem irgendwie hervorgeht, so dass man vielleicht im Bereich ja IT-Development oder IT-Infrastruktur unterwegs ist, dann genügt das meistens auch. Also ich habe ehrlicherweise relativ selten gehört, dass ein Kunde gesagt hat, dass dann die Referenz der eigenen Webseite, die dann vielleicht nach dem Profil dann noch kommt, dass das jetzt ausschlaggebend war. Also ich glaube, da sollte man nicht zu verkopft reingehen, das Ganze.
Ja, weil das ist ja dann auch mal sehr, auch viel Zeit, auch manchmal auch geldintensiv und so. Also lieber
ein Unico-Profil, 5 Minuten Arbeit. Das ist besser. Wobei, aber was mir noch wichtig ist, in dem Kontext zu betonen, das wird natürlich wichtig. Ich glaube, am Start sollte man nicht zu lange sich damit aufhalten, weil die Herausforderung dann eigentlich eher darin besteht, bekomme ich es überhaupt hin, Kunden zu machen, gefällt mir diese Arbeit, funktioniert das irgendwie alles, fühlt sich's gut an. Später ist natürlich super wichtig, die eigene Leistung ja auch gut zu verkaufen in Form von einer Marke oder auch in Form von einer Value Proposition eigentlich auch. So, was mache ich denn als Freelancer, als Freelancerin? Und da zeigt sich auch ganz klar aktuell, dass in Zeiten, wo die Anzahl der FreelancerInnen die Anzahl der Projekte auf dem Markt durchaus übersteigt, dass all diejenigen, die eine relativ klare Nische haben, deutlich weniger Probleme haben, Projekte zu gewinnen. Also das ist ganz klar sichtbar. Wir haben jetzt zum Beispiel kürzlich 2 Juristen, die sich nur mit KI in Konzernen, so diesem Einsatz, diesem Nischenthema auseinandergesetzt haben. Die kamen andauernd Aufträge. Also man will also wirklich so ein bisschen so eine Nische
reinfinden.
Ja.
Also man geht wahrscheinlich breiter raus und dann guckt man auch, wo die Nachfrage ist und entwickelt das dann?
Würde ich sagen, dass man das so macht. Also auch im Grafikbereich hat jetzt wieder so ein schönes Beispiel, da ging es um Nachhaltigkeitsreport. Und dann hatten wir in der Kartei auch eine Freelancerin, die sich wirklich nur auf Nachhaltigkeitsreports, also ESG-Reports oder so nennt sich das.
Okay, und dann habt ihr natürlich gleich das gesehen und das Matching gemacht. So.
Genau, das ist gut. Ja, und ich glaube auch, das ist oftmals die Erwartungshaltung mittlerweile von Unternehmen. Man sagt ja nicht, ich gebe jetzt hier ein Budget frei und FreelancerInnen sind natürlich ist natürlich weniger unternehmerisches Risiko und auch schneller verfügbar als jetzt Festangestellte, aber FreelancerInnen sind ja schon in der Regel recht teuer. Da müssen wir nicht drum rumreden. Ja. Also das ist ja schon auf jeden Fall ein Fakt, dass wenn man jetzt
jemanden da einsetzt für eine Aufgabe, dass das nicht ganz billig ist. Und entsprechend möchte man natürlich dann auch wirklich ein perfektes Match haben. Da, ja, da möchte man relativ selten ja so eine eierlegende Wollmilchsau haben, die dann alles so ein bisschen kann, weil dieses Profil findet man auch vielleicht leichter im eigenen Team, beziehungsweise das kann man sich im eigenen Team auch eher leisten. Quasi eine Person, die viele verschiedene Sachen macht, überall so ein bisschen, aber man würde sich jetzt ja niemanden extern holen, der alles so ein bisschen macht. Also auch schon vorgekommen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, da haben Unternehmen mittlerweile auch eine Erwartung, dass da jetzt wirklich eine richtige Expertin oder ein richtiger
Experte zu einem bestimmten Thema kommt. Ja. Ja, das macht Sinn. Paul, an was muss ich rechtlich denken? Du hast gesagt, der Blogbeitrag über die Steuerthemen, der ist durch die Decke gegangen, weil wahrscheinlich auch irgendwie sehr viel Unklarheit da ist in diesen Feldern. Woran denkt man vielleicht am Anfang auch nicht?
Jetzt müsste natürlich erstmal dieser Disclaimer kommen, da ich natürlich kein Steuerberater bin.
Nee, klar, verdammt. Ja. Nein, also aber so auf der Metaebene.
Auf der Metaebene kann ich das gerne sagen. Also ich meine, der erste einfache Schritt ist jetzt eigentlich ja erstmal, dass man sich selbstständig meldet. Vorher geht gar nichts, denn man braucht eine Steuernummer, um Rechnung schreiben zu können. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man macht also meldet einen Gewerbebetrieb an oder eben eine Freiberuflichkeit. Bei einem Gewerbebetrieb läuft es so, dass man eine Gewerbeanmeldung macht. Und bei der Freiberuflichkeit ist, dass man es angibt und selber quasi sich steuerlich dazu erfassen lässt. Bei der Gewerbeanmeldung bekommt man dann die Aufforderung, sich steuerlich zu erfassen. Ansonsten ist der Prozess relativ ähnlich. Und ich gehe jetzt, glaube ich, nicht in die Details rein, was da jetzt wichtiger, also richtig ist oder falsch. Also man hat diesen steuerlichen Thema in der Bürokratie. Man muss natürlich eine Buchhaltung plötzlich auch regeln. Gibt es aber mittlerweile viel Software für, die das gut kann, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Hast du da einen Tipp?
Ein Partner von uns ist Safdesk. Das kann ich hier an diesem Moment sagen. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Anbieter, die auch da sehr gut sind. Also genau, aber natürlich Safdesk, da bekommen auch Freelancer in der Unico-Community auch noch Rabatt, wenn ich das
also
richtig im Kopf habe.
Also sind ziemlich schwer, bei euch reinzukommen.
Ja, das ist das bitter,
ist natürlich, es gibt welche, die müssen vielleicht noch andere Wege gehen. Okay, sehr gut.
Da kann man uns aber auch schreiben, bestimmt finden wir dann wieder. Und davon ab, von der steuerlichen Geschichte, ist es, glaube ich, wirklich eher so ein bisschen auch so eine Selbstorganisationsherausforderung, die man hat, bürokratisch. Das ist ein bisschen nervig und man kann am Anfang halt so ein paar Fehler machen. Also man sollte sich gut beraten, aber ich glaube auch durch die neue Möglichkeit, sich Informationen heranzuholen über ChatGPT etc., ist es dann auch gar nicht mehr so ein großes Hexenwerk. Also muss ich sagen, natürlich muss man sich irgendwann damit auseinandersetzen, wie ist es denn, wenn ich jetzt Rechnungen in Schwellenländer stelle, innereuropäische Transaktionen, da gibt es schon sehr, sehr viele Regeln und dann gibt es die Umsatzsteuer-ID, die man dann braucht für ein Reverse-Charge-Verfahren und. Aber ich glaube, zu viele Sorgen sollte man sich da auch nicht machen. Man muss, glaube ich, sich am Anfang einmal ein klares Bild machen. Was gibt's denn alles zu tun? Eine Checklist machen, kurz überlegen, will ich es wirklich? Ist ja vielleicht auch ganz gut, dass es so eine natürliche Hürde nochmal gibt.
Ja.
Und dann kann man das Ganze einmal angehen.
Dieses Selbstorganisieren, was ist da so wichtig? Wie organisiere ich mich selbst, wenn ich vielleicht auch noch im Studium bin oder beruflich anderweitig tätig bin?
Ja, das Thema Selbstmanagement ist ein absolutes Herzensthema von mir. Da kann man sich auch in der Gründerplattform einmal im Monat ein schönes Seminar mit mir anhören. Also am wichtigsten ist aus meiner Sicht natürlich das Thema Zeitmanagement. Man hat ja im Prinzip dann einen Job, der immer da ist. Das hört ja niemals auf. Ja, man erntet die Kost der eigenen Saat, glaube ich, ist so eine schöne Redewendung, dass wenn man natürlich anfängt, den AuftraggeberInnen am Wochenende Mails zu schreiben, dann schreiben die einem auch wieder Mails am Wochenende und man ist dann 2-3 Wochenende später und merkt so, Mist, ich muss die ganze Zeit an meinen E-Mails sein, weil ich das so mache. Also ich glaube, da,
wenn man die Grenze so ein bisschen ausgeweitet hat,
genau,
und dann, ja, stimmt.
Man verschiebt die tatsächlich. Ja, und ich glaube, da einmal so klar zu überlegen, okay, wann würde ich denn jetzt optimal arbeiten? Das heißt ja nicht, also wenn beim Kunden ein Emergency ist, natürlich geht man dann auch mal am Samstag, wenn man nicht irgendwo gerade Kitesurfen ist, aber wenn man einen Laptop nimmt, dass man dann tatsächlich auch nochmal antwortet und dann guckt, dass man das gelöst bekommt. Ist ja auch, glaube ich, klar, da kommt es ja ein bisschen auch auf die Tätigkeit an, aber man kann da auch so ein bisschen von Anfang an Grenzen ziehen, was man jetzt da macht oder nicht, und auch Grenzen, wie viel möchte man überhaupt machen, weil selbst wenn alle Projekte abgeschlossen sind für einen Moment, also nehmen wir uns, das ist jetzt eher theoretisch wahrscheinlich, aber dieser Fakt will da sein, dann ging es ja wieder weiter, dann käme ja Akquise als nächstes und dann gäbe es vielleicht noch eine eigene Brand und sollte ich nicht noch einen LinkedIn-Post machen, und dadurch, dass man plötzlich quasi so viel ja quasi Aktio-Reaktio hat in den eigenen Handlungen und man so komplett selbstverantwortlich ist, muss man, glaube ich, auch wissen, wann ist denn jetzt eigentlich Schluss? Also wie viel will ich machen? Denn das ist jetzt auch nicht so, dass wir das noch nicht mitbekommen hätten. Es gibt dann auch wirklich Fälle, wo es Richtung Burnout geht, weil es dann irgendwann auch zu viel ist, weil man dann ja einfach zu viel macht, zu viel arbeitet und dann
sind auch schon einige FreelancerInnen auch wieder zurück in eine Festanstellung gegangen, was ja auch in Ordnung ist. Also es ist aus meiner Sicht dann kein Scheitern, sondern einfach ein Einsehen, dass man vielleicht in einem anderen Arbeitsverhältnis einfach besser aufgehoben ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach sehr schnell passiert, wenn man immer abends antwortet oder man kennt das ja auch selber aus der Arbeit oder immer am Wochenende und auf einmal ist das eine Regelmäßigkeit oder man nimmt um 9 Uhr noch ein Telefonat an und auf einmal hat man immer um 9 Uhr oder um 20, 30 ruft dann wieder derjenige an, der Kunde oder ja, weiß nicht, Geschäftspartner, wer auch immer. Ja. Also es ist immer so ein bisschen, wo man auch die Grenzen zieht. Mhm. Ja, sehr wichtiger Einwand. Also stark, dass du es auch nochmal so irgendwie auf den Punkt gebracht hast.
Ich könnte mal so ein Best-of teilen von so E-Mail-Signaturen von FreelancerInnen, weil manche tackeln genau dieses Problem. Also was hat einer drin? Your lack of time management is not my problem oder irgendwie sowas. Das ist gerade raus aus dem Developer, der hat das drinstehen. Und ich habe so gedacht, ein bisschen aggressiv vielleicht, aber es stimmt schon. Also man sollte tatsächlich, wenn man selber rechtzeitig und gut gescheduled immer antwortet, kann man es von der Gegenseite auch erwarten.
Also sagen wir mal, wenn ich jetzt am Anfang drin bin. Ich habe einen Auftrag angenommen, bin super happy. Ich komme mit dem Zeitlichen aber dann irgendwie nicht hin. Also ich habe irgendwie vielleicht dem Auftraggeber dann versprochen, okay, ich schaffe das jetzt in einem Monat fertig zu kriegen, das Projekt. Merke aber schon irgendwie, wird ziemlich eng. Oder ich sag mal, eine Woche vorher merke ich es, ich schaue es auf jeden Fall nicht. Was mache ich dann?
Kommunikation, the sooner the better, würde ich da immer sagen. Also irgendwann merkt man es schon, lieber früher drüber sprechen, jetzt gar nicht mal nur, um jetzt den Auftraggeber oder die Auftraggeberin zu schützen in dem Moment, sondern auch sich selbst, weil das löst ja auch einen riesigen Stress aus, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, so, oh Gott, die Deadline, die packe ich nicht, die reißt sie. Und ich würde mal prophezeien, in 50% der Fällen ist es dann auch so, naja, ob das jetzt am 1. Juli oder am 10. Juli fertig wird, das ist jetzt auch nicht ganz so entscheidend. Also da muss man ja auch wirklich gucken, was das Projekt, weil ein paar Sachen sind halt wirklich dringlich, da muss man eine Deadline einhalten, aber man hat auch bei Projekten, die nicht dringlich sind, in der Regel eine Deadline. Und ich glaube, das auch, quasi wenn es auch parallel mehrere Aufträge gibt, ist ja auch super wichtig, dann herauszufinden, okay, wo ist die Deadline jetzt wirklich am wichtigsten? Also, dass man da dann nicht den Fehler macht, 2, 3 Kundinnen glücklich zu machen für eine Deadline, die gar nicht so entscheidend ist. Also, ach cool, jetzt haben wir die Einladung für die Weihnachtsfeier, die gehen dann 3 Monate später raus, so nach dem Motto, während dann irgendwie ein dritter Kunde riesiges Problem bekommt, weil irgendwie ein ganzer Website-Relaunch daran hängt, dass das Logo noch nicht steht, zum Beispiel.
Okay, also dass man da einfach offen rausgeht und klarstellt, wie die Situation ist. Ne? Kommt das häufiger vor?
Oder? Recht wenig, würde ich sagen, tatsächlich. Oder wir kriegen es nicht so häufig mit. Also nee, also nicht signifikant oft, auf jeden Fall, kann ich hier sagen. Das ist eine ganz gute Nachricht. Ist ja auch schön, das sind auch keine Probleme, zumindest bei uns nicht.
Was sind typische Anfängerfehler? Wir haben jetzt schon viele Ratschläge auch bekommen, aber was ist häufig so, sagst du, das merke ich immer wieder, gerade am Anfang?
Also ich habe ja schon erzählt, wie wichtig es ist, die Stunden zu kommunizieren. Yeah. Die allerbeste Form der Kommunikation der eigenen Arbeitsleistung ist eine Rechnung. Denn dann wird man spätestens nicht mehr ignoriert. Deswegen empfehle ich eigentlich FreelancerInnen immer, früh genug die erste Rechnung zu stellen. Also wenn man jetzt am 20. eines Monats anfängt, auf irgendeinem monatlichen Retainer, dann nicht erst nach 40 Tagen eine Rechnung stellen, sondern schon mal nach 10 Tagen eine Rechnung stellen. Wenn es große Projekte sind, wo es um feste Budgets geht, mit Anzahlungen arbeiten oder Teilzahlungen arbeiten, weil zu wissen, wie jetzt die Zahlungsmoral des Unternehmens auf der anderen Seite ist, ist ein ganz, ganz entscheidender Indikator dafür, wie das Projekt dann auch laufen wird. Das ist so mein Gefühl. Und deshalb lieber die erste Rechnung, also man muss ja nicht 10,50 € abrechnen, aber wir hatten auch mal einen Fall, da war dann irgendwie eine Kooperation über 4 Monate, damals noch, als wir die Studis vermittelt haben, dann ging es dann plötzlich um 11.500 € oder sowas und dann war es halt das erste Mal so, was, so viel?
Weil sich das dann einmal auch summiert hat und dann aber auch irgendwie nicht vielleicht das so war, wie man sich das vorgestellt hat. Und das merkt man dann häufig schon vorher, wenn man vorher mal eine Rechnung stellt.
Ja, und lieber streitet man um 150 € als um 15.000. Ja, ne? Also das, ne, dann selbst wenn sich dann herausstellt, dass die Gegenseite irgendwie nicht professionell ist oder auch mal aus Unternehmenssicht gesprochen, wenn sich dann herausstellt, dass der Freelancer nicht gut arbeitet, dann sagt man vielleicht bei 150 € dann auch nochmal so, ja gut, dann zahlen wir jetzt 150 €, machen nicht weiter, aber dafür machen wir jetzt keinen Fass auf. Derjenige hat es ja probiert. Also das ist für beide Seiten einfach besser, wenn man da jetzt nicht zu lange wartet, um das erste Mal wirklich sich so. Also ich sage mal, die Rechnung ist wirklich dann so der Realitätscheck so. Also davor wird immer viel erzählt und ja, mach mal und hier, ja gut, ja, kannst du das noch machen? Und man fragt sich dann als Freelancerin vielleicht schon so im Hintergrund, das soll ich auch noch machen? Und ich weiß also gar nicht, ob der schon weiß, wie viele Stunden ich schon gearbeitet habe diesen Monat, aber okay, dann mache ich das nochmal. Also
ja, wahrscheinlich auch schnell und gar nicht aus Böswilligkeit oder so, aber Man kennt das ja auch bei Unternehmern, die haben so viele offene Punkte. Und was ich häufig auch mitbekomme im Social-Media-Bereich dann irgendwie, den wollen sie dann aufbauen und so, das sind ja so viele Punkte. Ach ja, und kannst auch LinkedIn dazu machen und kannst du hier nochmal einen Text schreiben und die Fotos eigentlich kannst du die auch noch machen und so. Das wird dann ja sehr viel und irgendwie alles an einer Stelle geparkt, weil es ja schön ist, dann auch irgendwo abzuladen.
Ja.
Es fühlt sich gut an, dass man denkt, man hat so irgendwie die Lösung für alles gefunden.
Ja. Ja, natürlich sind Freelancer dann die Lösung für alles. Nein, nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen.
Natürlich, das wollte ich jetzt nicht. Paul, wie hast du deinen eigenen Weg in der Selbstständigkeit erlebt? Was waren so deine größten Learnings?
Wenn ich meine Geschichte so erzähle, wie wir jetzt irgendwie da gelandet sind, wo wir jetzt heute sind, ist es natürlich jetzt nicht der typische Weg. Ich habe aber auch auf der anderen Seite wieder gemerkt, dass es auch viele nicht typische Wege gibt. Und ich glaube, was eigentlich niemals schadet, ist, so ein bisschen in Bewegung zu kommen bei der Sache. Also nicht so viel Angst vor Fehlern haben. Also so meine neueste Erkenntnis ist eigentlich so, sobald man ein eigenes Vertrauen in sich selbst hat, dass man zukünftig Probleme löst, ist alles nicht mehr so scary. Also dann geht man vielleicht auch mal ins Risiko und macht was, einfach nur, weil man glaubt, ja okay, und wenn das jetzt alles schief geht, dann finde ich dann eine Lösung dafür. Versus, ich mache das lieber nicht, weil es könnte ja schief gehen und dann hätte ich ein Problem. Also das ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten.
Also so nach dem Motto, das ist jetzt noch ein Thema für Zukunfts-Paul.
Ja.
Das Problem. Ja, genau. Ja. Warten wir, ob das eintrifft oder nicht.
Genau, so. Viele Probleme treten auch gar nicht ein. Ja. Und dann treten welche ein, an die hat man sowieso nicht gedacht. Ja. Also sie werden so oder so gekommen. Das ist wichtig. Und sonst ist es natürlich auch viel Netzwerk, würde ich sagen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Also so für die Selbstständigkeit. Ich für mich habe herausgefunden, dass es oftmals sehr, sehr gut getan hat, mit Personen zu sprechen, die dann einfach 2, 3 Schritte weiter waren in dem Fall. Also erfahrene UnternehmerInnen oder am Anfang auch Selbstständigen, die es ein bisschen länger gemacht haben, als wir noch ganz am Anfang waren. Das ist immer sehr hilfreich, weil man dadurch spart man sich halt echt ein paar Fehler, die man sich sparen kann, würde ich behaupten.
Wie hast du das gemacht? Wie hast du genetzwerkt? Bist du so ein Typ, der das grundsätzlich irgendwie... So, ich finde immer, es gibt so Netzwerkertypen. Oder hast du dich auch schon auf die ein oder andere Veranstaltung so, ich sag mal, getreten, auch wenn du abends vielleicht keine Lust hattest? Wie hast du das gemacht? Wie hast du gut angefangen zu netzwerken?
Also ich glaube, wenn man jetzt quasi ganz binär die Menschen aufteilen müsste, Netzwerkertypen und Nicht-Netzwerkertypen, dann würde ich wahrscheinlich zu Netzwerkertypen gehören.
Okay.
Also das schon ist jetzt für mich, ich habe natürlich nicht jedes Mal Lust, auf so ein Event zu gehen, aber in der Regel ziehe ich da eigentlich schon was raus. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Übungssache, würde ich sagen. Man muss halt auch gucken, wo will man jetzt hingehen und wo nicht. Mhm. Aber so im Prinzip kann ich da jetzt gar nicht so viele Tipps geben, weil ich mich relativ wenig überwinden musste, glaube ich, in meinem Leben, um sowas zu tun. Also meine erste Idee war, glaube ich, als Corona ausbrach, dass ich irgendwie wildfremde GeschäftsführerInnen bei LinkedIn angeschrieben habe, nach dem Motto so, hey, es gibt ja gar keine Netzwerkevents mehr, wollen wir hier mal irgendwas online machen? Also das war daraus noch tolle Verbindung entstanden, auf jeden Fall aus so den ersten Corona-Monaten tatsächlich, wo man sich dann online immer mal getroffen hat.
Ja.
Also ja.
Veranstaltet ihr auch selbst für Menschen, die noch nicht Freelancer sind, aber sich dafür interessieren und irgendwie so ein bisschen erstmal so eine, ja, die Grundthemen irgendwie beantwortet haben wollen? Habt ihr dafür auch irgendwie so ein Netzwerktreffen oder hast du einen Ort, wo du sagst, hey, das wäre eigentlich ganz gut, sich da nochmal, wenn man Infos haben will, sich die daran zu holen?
Wir haben das früher viel gemacht, also auch an Hochschulen tatsächlich noch. Mittlerweile machen wir es nicht mehr, also wir haben den Content quasi dafür, aber diese Seminare geben wir nicht mehr. Es gibt aber viele Anlaufstellen, wo man das gut machen kann. Also in Hamburg weiß ich, dass die Kreativgesellschaft sowas anbietet. Das wäre jetzt spontan mir in den Kopf gekommen. Ja, aber auch Hochschulen, also ich bin ab und an mal bei Career Centern und Hochschulen eingeladen, um dann den Alumni oder den Alumni in Spee dann mal so ein bisschen diesen Weg aufzuzeigen.
Ja, also, cool. Ja, aber es ist gut zu wissen. Ich finde es immer schön irgendwie, wenn man so 1, 2 Anlaufstellen hat oder weiß, okay, aber wahrscheinlich einfach auch durchs Internet irgendwie forsten und dann findet man da schon was, ne?
Genau, gibt es Events und sonst vielleicht auch einfach mal gar nicht mal so auf diesen bürokratischen Teil sich so fixieren, weil das bekommt jede Person hin, bin ich mir sicher. Es ist ein bisschen nervig, aber das ist nicht die Hürde eigentlich, über die man sich so viele Gedanken machen sollte, sondern vielleicht eher mal auf Events gehen, wo FreelancerInnen sind und mal mit FreelancerInnen sprechen. Mal so gucken, sind die so wie ich irgendwie? Also diese Dinge, von denen die reden, sind das Sachen, die mir mega Angst machen, oder wo ich denke, so, könnte ja ganz interessant sein. Und da gibt es ja Freelancer-Messen, auch Freelance Unlocked war jetzt gerade in Berlin eine größere Messe. Da sind, glaube ich, 500, 600 FreelancerInnen, wenn nicht sogar mehr, noch aufeinander getroffen und sich da einfach mal so ein bisschen umzuhören um mal so ein bisschen diesen Vibe einzuatmen. Ich glaube, das ist fast noch entscheidender.
Ob man sich da auch wohlfühlt. Aber es ist ja immer auch unique und es ist natürlich viel auch an junge Menschen gerichtet. Man kann doch aber auch als, wenn man älter ist, irgendwie nochmal sich selbstständig machen neben dem Hauptberuf. Also da gibt es doch ja keine Obergrenze, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also und auch bei Unico ist explizit auch erwünscht, dass sich da Ältere bei uns auch der Community anschließen. Es ist so ein bisschen halt organisch gewachsen, dadurch, dass wir früher diese Studienische hatten, wobei wir auch da Studierende hatten, die über 50 waren, das darf man auch nicht vergessen. Das gab es auf jeden Fall auch. Nee, auch wenn ich mir so die Arbeitsrealität angucke, aber nur so, wenn ich so schaue, wie jetzt diese Verteilung der Projekte ist, jetzt nicht so, dass bei uns irgendwie nur 25-jährige Projekte machen. Das geht bei uns auch hoch bis Anfang 60. Also da gibt es im Prinzip schon alles.
Vielen, vielen Dank für diesen ehrlichen Einblick. Frau, uns hat so wieder irgendwie so ein bisschen die Zeit überholt, obwohl ich hier diese Uhr stehen habe. Was ich dich zuletzt noch fragen will, ein Satz, der dich geprägt hat.
Plan tomorrow today.
Was hat der für dich so?
Das war einfach so, also ich bin ja so ein kleiner Selbstmensch mit Nerd, habe ich ja in so einem Nebensatz schon mal angesprochen und ich habe irgendwann mal so ein richtig schlechtes Buch gelesen. Also es ist wirklich, ich nenne den Namen nicht, weil es wirklich nicht empfehlenswert ist. Also es war so wahnsinnig cheesy, amerikanisch erzählte Geschichte von einem Unternehmer, der auf irgendeinem Skiresort strandet und sein Unternehmensproblem in den Griff bekommen muss. Also wirklich kein großer Mehrwert, aber dieser eine Satz stand da drin. Und den habe ich jetzt wirklich jeden Tag im Kopf. Also das ist jedes Mal, wenn ich aufbrechen will von der Arbeit irgendwo hin, denke ich immer, Paul, plan tomorrow today, denn das hat mir total viel damit geholfen, auch das Büro hinter mir zu lassen. Also auch wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich bis hierhin gearbeitet und was jetzt nicht fertig geworden ist, das probiere ich irgendwie in richtige Bahnen zu lenken für den nächsten Tag, das neu irgendwie einzuplanen, den nächsten Tag realistisch zu gestalten, dass ich eben nicht morgens am Schreibtisch erscheine und erstmal mich frage, so was mache ich denn
was
jetzt
mache
überhaupt?
Ich jetzt heute?
Genau, also deshalb wäre es der Satz.
Ja, vielen, vielen Dank, Paul. Ich wünsche dir und Unico weiterhin viel Erfolg und schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht, sehr kurzweilig. Und bin gespannt, was draus wird.
Ja, danke.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de. Oder bei Instagram unter Hello Career Club. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.